Eifelmord, der Podcast von Tatjana Eschweiler. Ich zeige dir, dass die Eifel nicht nur schön und idyllisch sein kann, sondern auch hier Kriminalität ein Zuhause findet. Hallo ihr Lieben, ich muss mich quasi direkt bei euch entschuldigen am Anfang dieser Folge. Man hört es vielleicht, ich hoffe, man hört es nicht, aber ich bin etwas erkältet. Ich möchte aber ungern nochmal eine Folge ausfallen lassen. Ich hoffe, es ist anhörbar. Ich habe selber gemerkt, bei der letzten Folge hört man mich auch ziemlich atmen. Vielleicht ist es nicht aufgefallen, ich denke mal, aber einigen ist es aufgefallen. Ich versuche das jetzt ein bisschen anders zu machen, dass man das nicht mehr so hört. Aber so ganz rausfiltern lässt es sich anscheinend nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt auch schon deutlich schlechtere Qualität an Klang in anderen Podcasts gehört, die teilweise mit ihren Apple-Kopfhörern oder so einfach aufnehmen übers Telefon, was kaum anhörbar ist. Deswegen hoffe ich, dass die Qualität aktuell hier für euch ausreichend ist. Ansonsten hinterlasst gerne Feedback. Ihr könnt mir immer gerne schreiben über Instagram, über E-Mail. Bei Spotify ist auch alles hinterlegt, bei allen anderen Plattformen auch. Oder einfach bei Podigy, wo der Podcast gehostet wird. Da könnt ihr auch direkt Kommentare hinterlassen. Ich habe euch wieder einen Fall mitgebracht. Eine Stadt, die wir tatsächlich schon mal hatten. Aber einen ganz anderen Fall. Diese Art Fall habe ich noch nicht behandelt. Die, die viel True Crime hören, kennen den Fall vielleicht. Ich habe ihn aber selber auch noch nirgendwo gefunden, da es kein klassischer Mordfall ist, aber mehr dazu natürlich gleich im Fall. Ich wollte kurz vorher mich nur bei euch bedanken für die vielen tollen, guten 5-Sterne-Bewertungen. Ein paar sind dabei mit 4 Sternen, die ziehen das immer ein bisschen runter, aber durchweg bin ich sehr glücklich damit, mit diesen Bewertungen. Und die Zahlen sind am Explodieren, seitdem der Podcast so kurz geworden ist. Ich weiß nicht genau, warum. Es hat mir noch keiner genau Feedback dazu gegeben. Ich finde 15, 16 Minuten eigentlich zu kurz für eine Folge. Aber man muss es ja auch nicht gekünstelt in die Länge ziehen. Es haben ja auch einige geschrieben, dass sie dieses Vorgeplänkel bei anderen Podcasts furchtbar finden. Deswegen versuche ich dieses Vorgespräch eigentlich immer recht kurz zu halten. Hinterlasst mir aber gerne Feedback, wie ihr die Podcastlänge findet. Weil wenn man das alleine macht, ist das eh immer ein bisschen kürzer als die Laber-Podcasts, die halt zu zweit einfach eine Stunde reden. Vielleicht ist die Länge auch gut, dass ihr die einfach mal zwischendurch für eine Viertelstunde hören könnt, dass auch durchgehört wird und man sich das nicht aufteilen muss. Also schickt mir gerne eine Nachricht, eine E-Mail etc. Aber jetzt starte ich für euch ohne so viel Vorgeplänkel in den neuen Fall. In eine Stadt, die wir schon mal hatten, Koblenz. Es ist der 5. Oktober 1982. Die idyllische Stadt Koblenz, berühmt für ihre Lage am Deutschen Eck, wo Rhein und Mosel zusammenfließen, erwacht. Ein frischer Herbstwind weht durch die Straßen, die Blätter färben sich in den schönsten Rottönen. In der Sparkassenfiliale im Vorstadtbereich beginnt der Arbeitstag routiniert. Die Filiale ist zentral gelegen und bedient Anwohner, kleine Geschäftsleute und Pendler. Sie ist nicht groß, aber modern eingerichtet. Der Tresor liegt in einem gesicherten Hinterraum. An diesem Morgen sind die Mitarbeiter, darunter der 19-jährige Bankangestellte Dieter B., beschäftigt. Dieter hat erst vor wenigen Monaten seine Stelle angetreten. Er ist ein junger Mann voller Hoffnung und Pläne für die Zukunft. In wenigen Augenblicken wird sich sein Leben für immer verändern. Heiko K. und Martin S., die sich 30 Kilometer entfernt auf einen Banküberfall vorbereiten, sind keine gewöhnlichen Kriminellen. Heiko, 39 Jahre alt, stammt aus der Region. Er kennt die ländlichen Gebiete der Eifel wie seine Westentasche. Bereits in jungen Jahren hatte er Konflikte mit dem Gesetz und in den letzten Jahren häufen sich die Straftaten. Er sieht sich als professionellen Verbrecher, kaltblütig und berechnend. Im Gegensatz dazu ist Martin, 27 Jahre alt, weniger erfahren. Er wurde durch den Einfluss von Heiko in die kriminelle Szene gezogen. Die beiden Männer haben die Sparkassenfiliale sorgfältig beobachtet. Sie wissen, wann die wenigsten Sicherheitskräfte vor Ort sind und planen an diesem Tag ihre kriminellen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ihr Ziel ist nicht nur das Geld, sie wollen Macht demonstrieren, Kontrolle über die Situation und die Menschen in der Bank. Gegen 10 Uhr betreten Heiko und Martin die Filiale. Sie tragen Sturmhauben und sind schwer bewaffnet. Die Kunden, die in der Bank stehen, sind ahnungslos, als plötzlich die Waffen gezückt werden. Innerhalb von Sekunden verwandelt sich die friedliche Bank in ein Schlachtfeld der Angst. Schreie erfüllen den Raum, als die beiden Täter beginnen, Befehle zu erteilen. Heiko bleibt ruhig und entschlossen. Er dirigiert das Personal zum Tresor, während Martin, nervös und unruhig, die Kunden im Auge behält. Es wird klar, dass dieser Überfall schnell eskalieren kann. Die beiden Männer haben ihre Flucht bis ins Detail geplant, doch die Kontrolle über die Panik der Geiseln entgleitet ihnen. Die Uhr tickt und die Polizei ist bereits alarmiert. Um sicherzustellen, dass sie Zeit für ihre Flucht haben, entscheiden sich die Täter, Geiseln zu nehmen. 9 Menschen, darunter Dieter B., werden in ein kleines Zimmer im hinteren Teil der Bank gebracht. Dieter ist schockiert. Er hatte nie damit gerechnet, in so eine Situation zu geraten. Doch er bleibt still, wie die anderen Geiseln, in der Hoffnung, dass alles bald vorbei sein wird. Draußen trifft die Polizei ein, umstellt das Gebäude und versucht, mit den Tätern in Kontakt zu treten. Die Verhandlungen beginnen, doch Heiko fordert ein Fluchtfahrzeug. Er droht, die Geiseln zu erschießen, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden. In der Bank wird die Lage zunehmend angespannt. Martin beginnt zu zittern, während er die Waffe in der Hand hält. Die Anspannung und seine Unsicherheit machen ihn gefährlich, unberechenbar. Es geschieht das Unfassbare. In einem Moment der Panik drückt Martin plötzlich ab. Der Schuss durchbricht die gespannte Stille in der Bank und Dieter B. fällt zu Boden. Er hat eine schwere Schussverletzung erlitten. Die anderen Geiseln schreien vor Schreck und das Chaos in der Bank erreicht seinen Höhepunkt. Martin starrt auf die Waffe in seiner Hand, unfähig zu begreifen, was er getan hat. Heiko bleibt äußerlich ruhig, doch auch er weiß, dass sich die Situation dramatisch verändert hat. Die Polizei gibt schließlich nach. Ein Fluchtfahrzeug wird bereitgestellt und die Täter lassen die restlichen Geiseln frei. Sie entkommen mit über 1 Million D-Mark und rasen in die Wälder der Eifel, während die Polizei dicht auf ihren Fersen ist. Heiko, der die Eifel gut kennt, führt die Flucht über abgelegene Landstraßen und versucht, die Beamten abzuschütteln. Doch die Jagd endet bald. Die Polizei nimmt die beiden Täter fest, als sie sich auf einem verlassenen Bauernhof verstecken. Währenddessen wird Dieter B. ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte kämpfen um sein Leben. Aber 10 Tage nach dem Überfall erliegt er seinen Verletzungen. Der junge Mann, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte, stirbt aufgrund der sinnlosen Gewalt zweier Krimineller. Im Sommer 1983 beginnt der Gerichtsprozess gegen Heiko K. und Martin S. vor dem Landgericht Koblenz. Das Interesse der Öffentlichkeit ist groß, die Medien verfolgen den Prozess intensiv. Die Anklage gegen die beiden lautet auf Mord, versuchten Mord, schweren Raub und Geiselnahme. Besonders der Tod von Dieter B. und die eiskalte Planung des Überfalls stehen im Zentrum der Anklage. Der Prozess ist minutiös vorbereitet. Die Staatsanwaltschaft stellt detailliert dar, wie die beiden Täter den Überfall planten und durchführten. Es werden Zeugenaussagen von den Geiseln und den Polizisten gehört, die am Tatort waren. Die forensischen Beweise sind erdrückend, insbesondere gegen Martin S., der den tödlichen Schuss abgegeben hat. Heiko K., der als Anführer des Duos gilt, zeigt im Gerichtssaal wenig Emotionen. Er wirkt kalt und distanziert, als ob ihn der gesamte Prozess nicht berührt. Martin S. hingegen wirkt nervös und angespannt. Er versucht während des Prozesses, die Verantwortung für den tödlichen Schuss auf Heiko K. abzuwälzen. Doch die Beweise gegen ihn sind eindeutig. Nach mehreren Wochen der intensiven Verhandlung kommt das Gericht zu einem klaren Urteil. Heiko K. und Martin S. werden wegen des Mordes, schweren Raubes und Geiselnahme zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Der Richter betont in seiner Urteilsverkündung die besondere Schwere der Tat. Vor allem der Tod von Dieter B., der nichts weiter als ein unschuldiger junger Mann war, erschüttert das Gericht zutiefst. Heiko K. zeigt bis zum Schluss keine Reue. Er nimmt das Urteil gefasst hin, als ob es ihn nicht betreffen würde. Martin S. hingegen bricht im Gerichtssaal zusammen, als das Urteil verlesen wird. Und das war nun der nächste Fall. Wieder etwas Besonderes, etwas anderes. Ich hoffe, ihr hattet Gefallen daran, dass ich euch diesen Fall vorgetragen habe. Ich habe natürlich wieder alle Namen geändert, den Ort nicht. Wenn man recherchiert, wird man auch noch mehr Infos dazu finden. Aber ich finde es angemessen, die Namen von allen Beteiligten zu ändern. Und ihr habt es euch gewünscht, also bekommt ihr auch wieder die rechtlichen Hintergründe. Diesmal werden wir auch etwas besprechen, was ich bisher noch nicht erwähnt habe, was in diesem Fall neu ist. Ich habe ja eben gesagt, für was die zwei Täter verurteilt wurden und gehe dann jetzt erstmal auf das Thema Geiselnahme ein. Die Geiselnahme ist eine schwere Straftat im deutschen Strafrecht und wird in Paragraph 239b des Strafgesetzbuches geregelt. Sie liegt vor, wenn jemand eine Person entführt oder festhält, um eine Forderung zu erzwingen. Also eine Geiselnahme bedeutet, dass der Täter eine Person gegen deren Willen festhält oder entführt, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Der Täter setzt die Freiheit oder das Leben der Geisel ein, um Forderungen an Dritte zu stellen. Könnte Geld sein, Fluchtmöglichkeit, andere Dinge. Die Geisel wird damit als Druckmittel genutzt, um diese Forderung durchzusetzen. Haben wir ja auf jeden Fall. Geiselnahme wird mit einer Freiheitsstrafe von mindestens 5 Jahren bestraft. In besonders schweren Fällen, wie auch hier, also wenn die Geisel verletzt oder getötet wird, kann die Strafe auch lebenslang sein. Der Unterschied zur Entführung, einen Entführungsfall hatte ich ja auch schon. Entführungen und Geiselnahmen sind ähnlich, aber bei der Entführung wird die Person nur, in Anführungszeichen nur, weggebracht oder festgehalten, ohne dass der Täter damit Forderungen stellt. Bei der Geiselnahme gibt es immer den Druck, dass Dritte etwas Bestimmtes tun sollen. Und wir haben hier den Fall des Raubmordes. Raubmord ist eben Kombination aus Raub und Mord. Es ist ein Begriff aus dem deutschen Strafrecht, der sich auf eine Straftat bezieht, bei der ein Raub mit einem Mord verbunden ist. Diese Straftat ist besonders schwerwiegend und wird im Strafgesetzbuch in Paragraph 211 Mord StGB und 249 Raub StGB behandelt. Raubmord passiert, wenn jemand bei einem Raub einen Menschen tötet. Das heißt, der Täter begeht einen Diebstahl mit Gewalt oder unter Androhung von Gewalt, bringt dabei absichtlich eine Person um. Ziel des Täters kann sein, sich Diebesgut zu sichern oder eine Flucht zu ermöglichen. Manchmal geschieht der Mord auch aus anderen Gründen, die zum Beispiel verhindern sollen, dass der Zeuge den Täter identifiziert. Die Strafe dafür? Raubmord zählt zu den schwersten Verbrechen in Deutschland. Das Gesetz sieht dafür eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Das bedeutet, dass der Täter normalerweise für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis muss, oft aber auch länger, je nach Schwere des Falls. Wenn bei einem Raub eine unabsichtliche Tötung eines Menschen passiert, handelt es sich nicht um Mord, sondern möglicherweise um einen Totschlag oder fahrlässige Tötung. Und man könnte bei diesem Fall diskutieren, ob es eine absichtliche Tötung war oder unabsichtliche Tötung. Das werden die vor Gericht wahrscheinlich auch getan haben. Deshalb habe ich hier auch noch mal die Unterschiede mir zusammengesucht. Und zwar, wenn jemand während eines Raubes einen Menschen tötet, aber ohne die Absicht, das Opfer zu töten, also ohne Mordmerkmale, spricht man von Totschlag. Der Täter wollte ursprünglich nur den Raub begehen, aber es kam zu einer Tötung, die nicht geplant war. Strafe für Totschlag hatten wir ja schon mehrmals, mindestens 5 Jahre, kann aber auch lebenslang verhängt werden. Dazu der Unterschied: fahrlässige Tötung hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Paragraph 222 StGB. Wenn der Tod während eines Raubes passiert, weil der Täter unvorsichtig war, spricht man von fahrlässiger Tötung. Hier hätte der Täter weder die Absicht zu töten noch eine tödliche Gefahr bewusst in Kauf genommen. Aber durch seine Sorglosigkeit oder Fahrlässigkeit kam es dennoch zum Tod eines Menschen. Zum Beispiel, wenn der Täter eine Waffe auf den Boden wirft, diese losgeht und jemanden trifft. Strafe für fahrlässige Tötung? Bis zu 5 Jahre oder sogar nur eine Geldstrafe. Also Raubmord, der Täter handelt mit Vorsatz, also mit Absicht, jemanden zu töten, oder, wichtig, mit bewusster Inkaufnahme des Todes. Und wenn man mit einer geladenen Waffe irgendwo reingeht, kann man das schon mal als bewusstes Inkaufnehmen interpretieren. Das werden die vor Gericht wahrscheinlich auch gemacht haben. Unabsichtliche Tötung, also Totschlag oder fahrlässige Tötung. Der Täter hatte nicht die Absicht, jemanden zu töten, aber durch seine Handlungen kommt es trotzdem dazu. Beispiel ist für eine unabsichtliche Tötung während eines Raubes. Ein Täter raubt einen Laden aus, stößt dabei versehentlich einen Kunden um, der sich dabei schwer verletzt und stirbt. Er fällt irgendwie durch eine Glastür oder so und stirbt dann, weil er in Glas gefallen ist. Der Tod war also nicht geplant, aber durch die gefährliche Handlung des Täters kam es dennoch zum Tod. Das wäre dann wahrscheinlich eine fahrlässige Tötung. Ich hoffe, ich konnte euch die verschiedenen rechtlichen Hintergründe ein bisschen erklären und vor allen Dingen den Unterschied zwischen beabsichtigt bzw. in Kauf genommen und unabsichtlich. Das ist in diesem Fall auch sehr wichtig gewesen, weil die tatsächlich wegen Raubmord und Geiselnahme verurteilt wurden. Und dazu kam noch der besonders schwere Fall. Also die haben keinerlei Chancen, direkt nach 15 Jahren rauszukommen. Ich hoffe, euch hat der Fall gefallen. Lasst gerne Feedback da. Wie am Anfang schon gesagt, schreibt mir sehr gerne über die verschiedensten Möglichkeiten. Instagram, E-Mail, in eurer Podcast-Plattform. Und dann hören wir uns wahrscheinlich in 14 Tagen wieder. Tschüssi!